Meine sehr verehrten Damen, Herren und alles dazwischen, das ist die Midlife Crisis. Ein Podcast von und mit Maike Schumacher. Was passiert eigentlich, wenn eine 50-jährige Frau, die mitten im Leben steht, zum ersten Mal über Sex spricht? Finden Sie es heraus. Viel Spaß beim Zuhören. Life Crisis.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 44 von Midlife Crisis. Leute, ich muss mich jetzt gerade richtig konzentrieren, zusammenreißen, mein Herz festhalten und eigentlich einmal alles, weil ich habe heute, jetzt werde ich direkt auch emotional, finde ich aber gut so, eine der tollsten Gäste hier sitzen, die ich mir persönlich für mich vorstellen kann. Es ist ein Ritterschlag, es ist ein Gefühlsjuche sondersgleichen, weil ich droppe den Namen jetzt schon mal kurz, mir gegenüber sitzt Verena König. Ich werde sie euch gleich noch ordentlich vorstellen, aber vielleicht sagt der ein oder der anderen der Name schon was oder dem einen oder anderen. Verena König ist nämlich Traumatherapeutin und sie ist einfach berühmt. Sie ist einfach berühmt. Sie ist in Berlin für ein paar Tage, war gestern bei einer Podcastaufnahme von Hotel Matze, einer der erfolgreichsten Podcasts in Deutschland, hat mit Matze gesprochen und ich kriege einen Schweißausbruch und jetzt sitzt sie in meiner Küche. Ich könnte vor Freude weinen, schon als du mir zugesagt hast, Verena, war echt mein Herz. Ich habe hier geschrien in der Küche, dass oben meine Nachbarn, also Bella wohnt über mir, die das Intro einspricht, mir eine Nachricht geschrieben hat, Maike, ist alles okay? Weil ich mich so gefreut habe. Und deswegen sage ich erstmal ein ganz großes Hallo und wie geil, dass du da bist, Verena. Vielen, vielen Dank.
Oh, Maike, jetzt bin ich auch ganz, ganz, ganz berührt. Danke für dieses unglaubliche Hallo, diese schöne Einleitung und deinen Freudenschrei, den nehme ich bildlich mit im Herzen. Danke, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Oh, wie toll. Ich möchte kurz die Vorgeschichte erzählen, weil, also ich kenne Verena nicht auf dem professionellen Weg oder wir haben uns eigentlich so kennengelernt wie zwei so tolle Frauen und da schließe ich mich jetzt einfach mal mit ein, sich einfach kennenlernen sollten, ja. Oder? Das war eine Begebenheit, das war eine Gelegenheit und man könnte jetzt Zufall sagen, wobei ich ja ganz groß der Meinung bin, es gibt keine Zufälle, sondern es fällt einem zu.
Ja, ja, so kann man es auf jeden Fall nennen.
Ja. Wir haben uns kennengelernt auf der Deutschen Podcastpreisverleihung letztes Jahr. Ich sage extra wir, weil ich habe schon mal drüber gesprochen in der Folge, Christina und ich, wir hatten Eintrittstickets, wir waren voll aufgeregt, kamen dahin und dann war das eine Veranstaltung, ja, ja, was soll ich sagen, die so vom Publikum her leicht schwierig war.
Maikes Gesichtsausdruck ist super gerade.
Und wir waren eben da und haben uns so ein bisschen am Rand aufgehalten, erstmal mit einem Prosecco-Glas festgehalten. Ich habe so durch die Menge geguckt und du bist mir sofort aufgefallen, Verena, sofort. Also für alle, die Verena noch nie auf einem Bild gesehen haben, möchte ich kurz euch sagen, wie sie aussieht. Also sie ist eine Erscheinung an Frau. Ja, da musst du durch, Verena, das habe ich dir jetzt schon vorhin gesagt. Die ultimative Lobhudelei.
Ich schnall mich an.
Ja. Du bist auch, wir sind ja beide sehr zierliche, sehr von der Größe her nicht übergroße Menschen. Also von daher, diese Auffälligkeit gibt es nicht, aber bist einfach eine Erscheinung von deinem Leuchten und von deinem Sein her. Du hast lange Haare, die sind in kleine Zöpfe geflochten. Du hast einen ganz, ich sag jetzt mal wirklich einen ganz besonderen Stil. Das kann man fast schlecht in Worte fassen. Ich weiß noch, du hattest eine leicht asymmetrische Lederjacke an. Deine Haare waren offen und du warst mit deiner Assistentin Merle da. Und Merle hatte ganz frisch ihre Haare geschnitten und zwar, glaube ich, auf 5 mm
maximal.
Ja. So, und dann waren Christina und ich aufgebrezelt bis zum geht nicht mehr. In einem knallpinken Hose hatte ich an. Ich hatte mein Leo-Sakko an. Christina ihre knallgrünen Schuhe, auch wirklich total sehr auffällig gekleidet und ich habe es vorhin zu dir gesagt, wären wir jetzt in einem Pool von 100 Frauen und es müsste von außen beurteilt werden und ich benutze extra das Wort beurteilt, welche Frauen sich an diesem Abend finden, wir wären das letzte Paar gewesen, die sich findet. Ja? Und zwar nur im Außen, einfach im Außen, weil wir so unterschiedlich im Außen sind. So, jetzt sitzt du hier seit einer Stunde an meinem Küchentisch.
Naja, also wir tanzten auch schon in der Küche.
Und haben an dem Abend schon festgestellt, wie toll es ist, wenn man einfach mit offenem Herzen sich begegnet. Da möchte ich nochmal ein riesengroßes Danke an dich sagen, dass du auch da so offen dran gegangen bist, weil du warst an dem Abend nominiert, ne? Du warst mit deinem Podcast nominiert, weil nochmal ganz kurz, vor lauter Aufregung, also Verena König, ich sag ja nochmal den ganzen Namen, ist Traumatherapeutin, ist berühmt, hat zwei Bücher geschrieben, das sind beide schon Bestseller, auch Spiegel-Bestseller. Der ist auch gerade so richtig schön oben in den Charts, dein aktuelles Buch. Das liegt ja auch hier neben mir, das möchte ich auch unbedingt sagen. Das Buch heißt Trauma und Beziehungen. Du hast wie viele Folgen von deinem eigenen Podcast schon on air?
Also ich glaube, jetzt, wo wir das senden, sind es wahrscheinlich 344. Also 300 bin ich dir voraus.
Wow, 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 wow.
Folgen Sie mir nicht unauffällig.
Und du bist einfach, also mit dem, was du machst und deine Arbeit ist so unglaublich wertvoll. Ich habe auch schon ganz viele Folgen von deinem Podcast gehört. Ich verfolge dich auf Instagram. Ich finde dich als Persönlichkeit total toll. Und dieses Thema, das du einfach besprichst und behandelst, sage ich mal, ist ein Segen für die Menschheit. Weil ich lehne mich mal ein bisschen jetzt aus dem Fenster hier aus dem dritten Stock bei meinem Altbau. Sind wir alle traumatisiert auf ein Stück weit, wir Menschen?
Also, wenn wir mit der Frage einsteigen, sind wir gleich ganz tief drin.
Können wir auch gleich nochmal ausholen, aber das ist so das Gefühl, was ich so habe, auch in der Arbeit, die ich mache. Ich möchte es auch gar nicht bewerten oder sonstiges, wer hat ein stärkeres, krasseres Trauma, aber irgendwie ist so unter jedem Dach ein Ach.
Ja, also diese Frage, ob wir alle traumatisiert sind, stellen sich viele Menschen, seit wir diesen Begriff auch ein bisschen häufiger verwenden. Und Trauma ist ja wirklich ein Begriff, den man in letzter Zeit, seit ein paar Jahren überall hört, darüber viel lesen kann und der auch viel verwendet wird und auch nicht immer differenziert und auch nicht immer korrekt verwendet wird.
Okay.
Und die Idee, dass wir alle traumatisiert sind, die beantworte ich aus tiefstem Herzen mit einem Nein.
Das finde ich immer gut.
Ja, und zwar aus ganz, ganz greifbaren sachlichen Gründen. Trauma unterliegt einer gewissen Definition, also der Begriff Trauma und vor allem eben Traumafolgestörung. Das ist das, was man fachlich zu traumatisiert sagt. Ja, also man gilt als traumatisiert, wenn man Traumafolgesymptome hat. Und das braucht ein paar Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit man diese Diagnose fällen kann, weil Traumatisierung ist eine psychiatrische Diagnose. So, ne?
So, schon was gelernt, Leute. Seht ihr mal, was für eine Profifrau ich hier am Start habe, weil du hast nämlich total recht. Also es ist wirklich so, ich bin total traumatisiert. Also ich will es jetzt nicht ins Lächerliche ziehen oder so, aber es wird ja auch ganz oft dieser Begriff, das triggert mich voll hart, wenn du jetzt schmatzt am Tisch. Da stellt sich bei mir die Nackenhaare auf, weil also triggern ist jetzt wirklich was anderes als, ja, wenn einer schmatzt, das stört dich vielleicht oder das ist unangenehm und das nervt hart so, aber das als triggern zu nennen, finde ich auch schwierig. Aber ich habe dich natürlich heute hier auch aus mehreren Gründen sitzen, aber natürlich auch, ja, und das weiß Verena, Leute, stellt euch vor, sie weiß, dass das ein Sex-Podcast ist, ne? Und natürlich ist es kein Sex-Podcast in dem Sinne, dass wir hier die wahnwitzigsten Geschichten auf den Tisch packen, sondern einfach, weil ich in meiner Art jetzt so viel in den letzten 43 Folgen gelernt habe. Ich habe auch ein paar Folgen von dir gehört. Du hast auch wirklich Sexualität und Trauma aufgefasst als Themen und die sind wirklich, also die eine Folge, gerade wo es um sexuelle Gewalt geht, also da habe ich, das hat mir richtig Schmerzen bereitet. Ich bin ja, habe ja sehr viel Mitgefühl und sehr mitfühlend. Und es ist einfach weit gefächert. Ich habe auch schon zu dir heute gesagt, dass ich jetzt keine tiefe Gesprächsthematik mit dir angreifen möchte. Dafür haben wir A, viel zu wenig Zeit und B, könnt ihr euch die Folgen von Verena dazu anhören. Ich packe das alles in die Shownotes, was es dazu zu hören gibt. Aber es gibt einfach so ein paar kleine Dinge. Wenn ich diese Fachfrau hier schon sitzen habe, packen wir natürlich auch das Thema Sexualität und gerade in Bezug auf Trauma hin an. Also vielen, vielen Dank, dass du so offen bist und hier sitzt und mit mir drüber sprichst.
Ich bin ganz neugierig, wo wir so lang kommen werden.
Wie wir uns lang hangeln.
Genau.
Sexualität, ich habe ja Also ich habe das schon ein paar Mal erwähnt. Ich hatte ja auch schon Folgen aufgenommen mit meiner Coachfrau. Also ich bin traumatisiert. Mhm. Aber, und das sage ich jetzt wirklich ernsthaft, Gott sei Dank nicht auf einem sexuellen Gebiet.
Ja.
Wer meine ganze Geschichte kennt, ich werde die jetzt auch nicht wieder auspacken, aber ich habe sehr früh meine Mutter verloren, hatte also sehr früh sozusagen nicht die Bindung, die ich gebraucht hätte, mhm. also wie ich jetzt einfach auch im Nachhinein weiß, und die Bindung auch nicht so stark war im Vorfeld schon, mhm. bevor der Tod passiert ist. Das weiß ich jetzt seit kurzem, dass da einfach natürlich Bindungsproblematiken bei mir sind. Und ich ja jetzt auf dem Stand bin, ich habe gerade keinen Partner und bin jetzt hier mitten in Berlin und hier ist alles ganz schön wild.
Das glaube ich dir sofort.
Und habe eben auf dem Gebiet, wir haben, ich hatte es gerade auch schon erzählt, hatte ich schon mehrmals in den Folgen auch drüber gesprochen, ich bin nun mal nicht die Frau, die ins KitKat geht. Und ich mir natürlich dann auch so Rückschlüsse, Fragen stelle. Bin ich jetzt verkehrt? Mache ich was verkehrt? Ist da draußen jetzt verkehrt? Habe ich ein Problem, weil ich keinen Kink habe, was ja so ein mhm. ganz modernes Wort ist, oder ja, weil ich keinen Fetisch besitze und eben nicht auf diese Partys gehen möchte.
Mhm.
Und jetzt kommt Werbung. Ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet, aber mein eigentlicher Beruf ist gar nicht Podcasterin. Mein eigentlicher Beruf ist Tanz- und Gymnastiklehrerin. Und ich habe das Tanzprojekt Tanz dich glücklich erfunden. Ich gebe hier in Berlin Sessions und gehe mit meinem Tanzprojekt auf Tour. Alle Termine dazu und Orte findet ihr auf meiner Homepage www.maike-schumacher.de. Und da ich auch gerne dazu jemanden anderen sprechen lassen möchte und wie ihre Erfahrungen bei Tanz dich glücklich waren, lese ich euch ein Feedback von Paula vor. Was macht die Sessions von Maike so besonders? Berliner Clubs? Lächerlich. Bei Maike lernt man jedes Mal, was wirklich zählt. Pure, rohe Bewegung. Kein Battle, kein Vergleichen. Nur Liebe, Ausdruck und nahezu Ekstase. Ein Workshop, der mich jedes Mal mehr bewegt, als jeder Clubbass je könnte. Und das Beste? Unsere Tanzlehrerin zeigt nicht nur Moves, sondern stärkt auch unser Selbstbewusstsein. Mentaler Aufbau und Beats, die tief gehen. Besonders die Elektromusik. Eine große Liebeserklärung an dich und tanz dich glücklich. Wir haben von den Partys gerade schon gesprochen, dass ich noch nicht im KitKat war, weil da auch sehr viel Wildes passiert. Und ich das Gefühl habe, dass wenn manche Sachen so wild sind, dass das irgendwie ansteckend auf mich wirkt. Mhm. Da sind zum einen werden sexuell sehr wilde Handlungen da drin abgefeiert, mhm. ich benutze jetzt das Wort mhm. im wahrsten Sinne, und es wird auch sehr viel Drogenkonsum mhm. da drin. Also es ist auch kein Geheimnis, deswegen dürfen auch in den meisten Berliner Clubs Überraschung keine Fotos gemacht werden. Also wer schon mal in Berlin aus war auf Technopartys, mhm. da kriegt man beim Türsteher die Handys zugeklebt.
Ah ja.
Ja, also da gibt's extra Aufkleber, die sind so groß wie deine Handykamera. Es wird manchmal so abgetan, ja, falls ein prominenter Mensch da ist. Also mhm. falls ich jetzt heute Abend noch auf eine Techno-Party mit Verena gehe.
So prominent.
Dass man dich nirgendwo sieht, Verena.
Mal gucken, was wir heute noch so machen.
Ja, genau. Nein, aber in erster, also dass halt einfach nichts, was da drin passiert, gefilmt mhm. wird. Also klar, im KitKat sowieso nicht, aber auch mit Sicherheit auch wegen des Drogenkonsums. Das kann jeder machen, wie er möchte. Ich möchte mich da auch nicht weiter dazu äußern, weil ich steht nicht in meiner Erlaubnis, warum, weshalb, wie viel, welcher, was, wie nimmt. Aber ich habe wirklich das Gefühl schon ein paar Mal gehabt auf solchen Partys, wenn es so wild hergeht, dass ich da, obwohl ich nüchtern bin, also klar, vielleicht ein Prosecco oder so ganz mhm. ausgeflippten Gin Tonic trinke, irgendwie mit High bin.
Mhm.
Und da hast du sofort was drauf geantwortet. Das fand ich extrem spannend.
Ja, ja.
Kannst du uns das erzählen?
Sehr gerne. Also das ist ein Phänomen, was vor allem feinfühlige Menschen häufig beobachten, dass sie so wie mit High sind oder mit in der Stimmung oder in einem Zustand, der irgendwie kollektiv herrscht, reingesogen werden. Und das hat wohl was mit unserem Nervensystem zu tun. Also wir sind ja sehr, sehr soziale Wesen. Wir sind total darauf ausgerichtet, einander wahrzunehmen und eben auch wahrzunehmen, wie die anderen oder der andere so drauf ist, weil das etwas mit unserem Sicherheitsbedürfnis zu tun hat. Also wir sind am sichersten, wenn wir verbunden sind. Das ist so eine Grundregel unseres Menschseins. Verbundenheit bedeutet Sicherheit und Verbundensein eben auch. Und auch deswegen sind wir sehr empfänglich für Stimmungen und, wenn man es so sagen will, für Schwingungen.
Ja, so lange habe ich jetzt auch gerade als Wort im Kopf gehabt. Mhm.
Und wenn wir jetzt zum Beispiel in einer Gruppe präsent sind, die einer starken Dynamik unterliegt, dann hat das eine Art Sogwirkung auf uns, auch auf der Nervensystemebene, weil wir dazugehören wollen, auch weil es Sicherheit gibt und weil wir also eine Fähigkeit in unserem Nervensystem haben, uns sozusagen anstecken zu lassen. Es gibt einen Begriff sogar, der sich Gefühlsansteckung nennt und der gehört entwicklungspsychologisch ziemlich früh in unsere Geschichte, also in unsere Kindheit. Noch bevor wir unterscheiden können, ist das jetzt gerade ein Gefühl, was in mir entsteht? Ist das ein Gefühl, was jemand anderes hat und ich schwinge mich oder stimme mich empathisch ein, passiert die Gefühlsansteckung. Darüber lernen wir auch, miteinander Gefühle zu empfinden und zu teilen. Also bevor wir ein bewusstes Empathieempfinden haben, haben wir die Gefühlsansteckung. Und Gefühlsansteckung ist sowas wie ein Reflex, der immer noch auch später im Leben passiert, wo wir dann, wenn wir wach, bewusst und präsent sind, eben darauf reagieren sozusagen. Wir werden angesteckt von einem Gefühl und dann entscheiden wir bewusst oder unbewusst, ist es der Pfad, den ich lang gehen möchte oder sollte, oder gehe ich hier auf Distanz oder setze eine Grenze. Und wenn eine Gruppendynamik sehr stark ist, dann ist das Potenzial für eine Gefühlsansteckung auch sehr stark, weil wir einfach miteinander verbunden sind.
Ja.
Und in solchen Kontexten, die du gerade genannt hast, wie zum Beispiel ein Raum voller Menschen, wo ein großer Teil von denen vielleicht sein Bewusstsein verändert hat durch einen Drogenkonsum, ist natürlich eine ganz andere Stimmung. Da sind andere Zustände am Wirken, als wenn wir jetzt hier zusammen in der Küche sitzen und uns anschauen und ganz gesammelt und verbunden über was sprechen. Das heißt, da sind viele Reize, die unser Nervensystem auch sehr fordern können. Unser Nervensystem, auch ich gehe noch mal ein Schrittchen weiter.
Ja, gerne, pack aus.
Was immer auf der Suche nach Sicherheit ist. Das ist immer auf der Suche nach Signalen der Sicherheit. Und in so einem Kontext, wo Leute entgrenzt sind, also wo sie ihr Bewusstsein erweitern, also wir reden ja jetzt von einer Techno-Party, noch nicht von der Sex-Party, bleiben wir erstmal in diesem Techno-Raum-Club, sind also viele Leute in einem veränderten Bewusstseinszustand, den wir auch auf einer Nervensystemebene auch als dissoziiert bezeichnen können, also als entkoppelt von den normalen, ja, geerdeten, präsenten Zuständen, dann ist das für unser Nervensystem nicht unbedingt sicherheitgebend. Also in dieser Umgebung sind wir gefordert zu entscheiden, ich sag's jetzt mal etwas kompliziert, wie muss ich mich hier anpassen, damit ich mich sicher fühlen kann.
Oh, wow.
Und das kann eine Einladung sein, mit in diese Art dissoziative Zustandsebene zu gehen. Also wenn alle fröhlich und am Dancen sind, dann bin ich hier am sichersten sozusagen, wenn ich mitdance. Schon allein, weil ich nicht als anders oder komisch betrachtet werde. Und wir sind in der Lage, uns einfach wirklich einzustimmen und mitzugehen. Und dann kann man dieses sozusagen Trittbrettfahrer-High-Gefühl entwickeln, weil man einfach in der Lage ist, sich einzustimmen, empathisch oder gefühlsansteckungsmäßig. Und das kann sehr positiv sich auswirken, weil wir vielleicht dadurch in eine gehobenere Stimmung kommen, an einem Tag, an dem es uns eigentlich nicht so gut geht. Aber es kann eben auch eine Richtung einnehmen, wo wir uns von uns selbst entfernen und in eine Art, auch ein großes Wort, unauthentische Erlebnisebene eintreten, die uns in dem Moment dient, aber danach fühlen wir uns leer, erschöpft, irgendwie nicht ausgelaugt. Genau. Und jetzt ohne Drogen zu nehmen. Also es geht wirklich nur um dieses Angesteckte im Moment.
Wobei ich ja das gleiche Schema im Prinzip benutze bei Tanz dich glücklich.
Gefühlsansteckung.
Ja, ja. Gefühlsansteckung. Ja. Oh, ist das ein schönes Wort eigentlich. Ja. Du weißt ja auch, was ich mache. Wir sind ja im Austausch, im Kontakt, seit wir uns kennengelernt haben. Das finde ich auch total toll. Deine Assistentin Merle war ja auch bei mir schon bei Tanz dich glücklich.
Und begeistert. Begeistert.
Sie hat dir gleich davon erzählt, Girl.
Ja.
Oh, wie schön. Es war toll. Es ist auch jetzt erst letzte Woche gewesen. Vorletzte Woche. Mhm. Und ja, es hat total Spaß gemacht. Aber eben in unter solchen Surroundings und Bedingungen, wobei ich noch mal kurz dazu sagen möchte, also der KitKat Club ist wirklich so eine Techno, so ein Techno-Schuppen mit Sex. Mhm. Also mit Anfassen, da gibt's, ich war noch nicht da, ich werd bestimmt korrigiert oder so, aber da ist es dann eben. Und ey, vielleicht habe ich ja schon so ein Warnsignal so im Vorfeld, wo ich denke, nee, das ist überhaupt nicht meins.
Ja.
Und auch gerade so eben, ja, weil ich mir hier manchmal in Berlin schon ein bisschen, es ist verrückt, ja. Also zu Hause, in wo ich herkomme, da war ich zu wild oder besser gesagt eben zu ausgeflippt. Und jetzt hier ist mir Berlin an manchen Stellen einfach zu ausgeflippt.
Und du bist zu brav.
Ja.
Oder zu zugeknüpft.
Ja.
Alles in dicken Anführungszeichen.
Natürlich. Ja, genau. Ja. Genau. Mhm. Also es ist echt, wie man es hat manchmal, gell?
Ja, der Kontext bestimmt so vieles. Der Kontext der Gruppe,
ja,
in der wir unterwegs sind, der setzt uns entweder unter Druck oder er entspannt uns. Also dazu gehören, das Wort ist ja jetzt auch schon gefallen, interessanterweise, ja, ist sowas Elementares für uns als soziale Wesen, auch durch die Nervensystem- oder Traumabrille betrachtet. Das ist ein ganz großer Stressfaktor. Wenn wir nicht dazugehören, dann fühlen wir uns nicht sicher. Wenn wir uns nicht zugehörig fühlen, fühlen wir uns nicht sicher. Und unsere Reaktion darauf ist die Anpassung. Also, wow, wenn ich in einem Kontext oder in einer Szene, wie man es auch nennen kann, unterwegs bin, in der gewisse Dinge normalisiert sind, die in anderen Kontexten nicht normal oder normalisiert sind, dann unterstehe ich dem Druck gewissermaßen, mich diesem Normal anzunähern oder anzugleichen. Und das
in jegliche Richtung, ne?
In alle Richtungen, in die gesunden Richtungen, in die eher ungesunden Richtungen, in die empowernden Richtungen, in die unterdrückenden Richtungen, alles ist damit inbegriffen. Das ist ein übergeordnetes Prinzip.
Der Mensch versucht sich also wirklich durch sein ganzes System immer irgendwie dazu zu formen, dazu zu gehören.
Und das ist auch nicht unbedingt nur im unterwürfigen Sinne zu verstehen, sondern so,
ja,
funktioniert auch Gesellschaft, die sich entwickelt. Also sich anpassen und darin man selbst sein geht schon auch.
Ja.
Weil man lernt, man entwickelt sich, wenn man es sich leisten kann, also resilient genug ist oder vielleicht auch entsprechend in Anführungszeichen gesund genug, damit meine ich eben nicht geschwächt durch starke Einflüsse, denen man noch unterliegt, dann kann man damit auch die Gesellschaft mit beeinflussen, indem man oder mitgestalten, indem man beispielsweise sagt, ich habe hier eine Teilbereitschaft, mich anzupassen, aber ich hätte hier auch ein Angebot. Für einen neuen Impuls.
Das ist schön. Weil grundsätzlich meine Surroundings hier in Berlin, muss ich wirklich sagen. Also ich habe auch die letzten Tage ein paar Folgen von dir extra nochmal gehört, eben gerade, was das auch mit dem Nervensystem zu tun hat und wo man sich zugehörig fühlt. Ich habe jetzt erst seit Anfang des Jahres neue Büroräume bezogen. Also ich war ja ganz lange hier alleine an meinem Küchentisch gesessen und ich habe richtig gemerkt, ich verdurste oder verhungere. So ein Gefühl war das. Und ich habe einen ganz tollen Freundeskreis hier in Berlin, also unglaublich tolle Frauen. Also das wissen auch alle ZuhörerInnen, weil ich immer wieder davon schwärme und saßen ja auch schon genug hier mit mir am Küchentisch und haben ausgepackt, um mich zu unterstützen mit diesem Podcast. Und da fühle ich mich einfach viel mehr gesehen, kommt mir jetzt als Wort. Wirklich gesehen und akzeptiert und nicht dieses, ich bin zu laut, zu viel, zu durchgeknallt. Ja, weil was ist durchgeknallt?
Zu unangepasst.
Ja, genau. Aber eben in dem Bereich Sexualität oder Sex hier in Berlin, das fand ich schon, ist mir jetzt erst die letzten Monate so richtig bewusst geworden, weil ich mich auch wahnsinnig schwer tue, damit jetzt eine Partnerschaft zu finden. Oder eben auch einfach mal, ich hätte schon, ja, ich bin eine Frau, ich habe Lust, auch da stehe ich dazu. Ich bin Menopausen oder wie sagt man da, Prämenopaususturell.
Nein, genau das. Ich weiß, was du meinst.
Genau. Und da gibt's ja die unterschiedlichen Faktoren. Und bei mir ist tatsächlich mein Lustzentrum sehr angeregt. Wahrscheinlich auch durch dieses, ich fühle mich hier so wohl, so sicher. Ich kann sein, wer ich bin. Ich komme an die Essenz meiner Seele, meiner Persönlichkeit. Und dadurch ist auch ganz viel Lust da. Aber ich lebe sie nicht aus. Auch aus Angst, weil ich eben ja ganz großen Respekt davor habe, vor dem, was da draußen, dass es echt wild ist.
Und kannst du, wenn ich was fragen darf?
Gerne.
Wenn du sagst Angst, weil es so wild ist, was fürchtest du, was dir geschehen könnte? Also nicht jetzt im Konkreten, sondern was mit dir passieren könnte?
Ich fürchte tatsächlich, dass ich was mitmache, aus Gefallen wegen, weil ich das früher auch schon ein paar Mal hatte. Ich würde was mitmachen, was ich nicht will. Da sind wir wieder bei dem eigentlich beantwortet. Genau. Man will dazugehören und verfällt dann da in irgendwas, um jemand anderes zu gefallen.
Ja. Und dann würdest du deine Grenzen überschreiten.
Ja. Ja.
Und dann würdest du etwas empfinden, sowas wie
Ohnmacht fällt mir jetzt gerade ein.
Okay.
Ah, du hast nur darauf gewartet, dass ich. Ja, und halt auch wirklich, weil ich komme mir manchmal ein bisschen altmodisch hier vor, ja. Eben also nach außen hin bin ich dieses verrückte Huhn, wie ich ganz gerne bezeichnet werde, was ich fast ein bisschen frech finde.
Ja.
Verrücktes Huhn ist echt ist ein bisschen beleidigend.
Auch. Ja, also eher aber Paradiesvogel Queen oder so.
Habt ihr das gehört, Leute? Ich habe einen Namen gerade gekriegt von Verena König. Paradiesvogel Queen.
Nix verrücktes Huhn hier. Nix gegen Hühner. Ich liebe Hühner. Sind großartig. Ja.
Super, super.
Aber du bist jetzt nicht so hunig.
Danke. Oh Gott, danke. Nein, aber eben, das mir ganz oft auch unterstellt, was, du bist doch so offen und so lebendig und da komm, probier doch mal aus, lass dich doch mal anbinden. Hä? Ich verstehe gar nicht, wie man eben einen Paradiesvogel, der fliegt, gerne anbinden möchte. Mhm. Das geht, also das ist so völlig fernab meiner Vorstellungskraft von Bondage, von Dominanz oder Sonstiges. Ich möchte einfach, ja, ganz normal schönen Sex haben. Und mir wird das ganz oft unterstellt. Ja, du hast es ja bloß noch nicht ausprobiert, deswegen weißt du es nicht. Muss man Dinge ausprobieren, um dann zu wissen, nee, ich weiß ja vorher schon, es müsste ja was mit mir machen. Es müsste ja der Reiz von dieser Ausgesprochenen sollte ja eigentlich schon was mit mir machen, fantasieanregend sein, oder?
Mhm. Ja, das ist eine saugute Frage. Also, wir haben gesunde Schutzbedürfnisse, also gesunde Schutzreaktionen, die einfach unsere Verletzlichkeit behüten oder unser zartes Wesen, was in unserer ganzen Resilienz und Power ja auch geborgen ist. Und es gibt natürlich auch Schutzreaktionen, die prägungsbedingt sind oder manchmal auch traumabedingt. Also manchmal trauen wir uns Dinge nicht, weil wir Angst davor haben, sie nicht handeln zu können oder weil wir Angst haben vor Kontrollverlust oder vor Ohnmacht. Also weil wir Angst davor haben, uns nicht schützen zu können, nicht auf uns aufpassen zu können. Und ich glaube, es ist wichtig zu unterscheiden oder sanft zu erforschen und zu hinterfragen, was würde wohl hinter meiner Angst oder Sorge stehen, wenn ich da hinschauen könnte. Und ich glaube, das ist schon eine Frage, die uns ein bisschen ein Gefühl dafür gibt, sowas wie, oh ja, dann fände ich das aber vielleicht doch interessant.
Ah.
Oder es kommt sowas wie, boah, nee, echt gar nicht. Also dann würde ich mich ja nicht mal fragen, ob ich es interessant finde, weil ich würde ja gar nicht an mir zweifeln.
Das tue ich aber tatsächlich auch nicht. Also das tue ich tatsächlich nicht. Ich habe einmal schon in einer Folge erzählt, ich hatte ganz am Anfang in Berlin ein Date mit einem ein bisschen älteren Mann als ich und der hatte mir ganz offen versucht, das einzureden. Ja? Also der wusste auch, ich bin neu in Berlin, scheinbar bin ich in die Kategorie, und jetzt sage ich ein ganz böses Wort, Frischfleisch gefallen. Aber so hat sich's für mich auch angefühlt. Ich war bei ihm auch zu Hause, da habe ich noch null drüber nachgedacht, die naive Maike, sage ich jetzt auch einfach mal, ohne mich dazu schlecht machen zu wollen.
Ist nicht bewertend.
Aber ich habe wirklich gemerkt, ich soll einfach, ich darf besser auf mich aufpassen hier.
Ja.
Und der hatte mir dann eben gesagt, so, ah, ja, er steht eben auf Spielchen. Wer die Folgen kennt, weiß jetzt, was kommt. Und er würde mich, also dann habe ich gesagt, ja, was für Spielchen meinst du denn? Weil bei mir Spielchen kam was anderes im Kopf, so ganz niedliche, nette Sachen. Und dann meinte er so, ja, ich könnte mir also, weißt du, ich würde dich vielleicht festbinden und würde dich so warten lassen, würde dich so anteasern. Und dann lasse ich dich da sitzen. So 4 Stunden.
Oh, du liebe Zeit. So.
Und weißt du, was mein Gehirn gemacht hat? 4 Stunden, Leute.
Sitzen.
4.
Angebunden.
Angebunden.
Bei einem Mann, den du nicht kennst.
Ja.
Ja, hallo, Ohnmacht, ja.
Mein erster Gedanke war wirklich, ja, und was mache ich, wenn ich aufs Klo muss?
Entschuldigung, wenn ich lache. Das ist ja interessant.
Und der, also eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, war mein allererster Gedanke, was muss ich, wenn Ella aufs Klo muss, wenn Ella raus muss?
Die kleine süße Hündin hier.
Genau. Und was muss, wenn ich aufs Klo muss? Also es waren sofort so ein praktischer Gedanke, so, hä? Ich habe 4 Stunden, Moment mal, da muss ich bestimmt aufs Klo, der Hund muss raus.
Es war gar kein Nein erstmal da.
Ja, das war kam, das Nein war sowieso klar. Aha. Also es war völlig klar, dass das überhaupt nicht in Frage kommt. Mhm. Aber ich habe sofort nach was gesucht, nach was Praktischem gesucht, warum das überhaupt praktisch gar nicht möglich ist.
Interessant, ja.
Und er war aber dann auch sehr enttäuscht. Er hat auch gedacht, ich veräpple ihn. Also er hat gedacht, ich mache einen Witz oder ich ärgere ihn deswegen. Aber es war wirklich für mich und ich war ehrlich gesagt, obgleich dieser Gedanken, sehr stolz auf mich, dass ich nicht in Panik verfallen bin, weil das hätte ich mir eher zugetraut. So, oh mein Gott, der will mich jetzt an, ich muss aus dieser Wohnung raus, wo ist 110? Wie geht der Notruf auf mein Handy und so? Also so habe ich mich nicht körperlich unterlegen gefühlt.
Ja.
Weil ich ja doch durch meinen ganzen Sport, den ich im Laufe der Jahre gemacht habe, sehr körperlich, also ich sehe mich jetzt nicht unterlegen, nein. Mhm. Und aber wenn der dann natürlich die Tür zusperrt und mich dann irgendwie festhalten will, schon. Aber nee, so eine Angst hatte ich nicht, sondern ich musste erst mal an den Hund denken. Und in dem Zusammenhang hatte ich nämlich auch schon mehrere Gespräche, die hier im, ich sage jetzt immer wieder hier in Berlin, aber es ist halt nun mal hier auch eine Bubble und ich lebe hier. Ich kann halt nur die Geschichten im Moment von diesem Ort hier erzählen, dass auch ganz viel Traumaarbeit mit solchen Handlungen gemacht wird, also mit Anbinden. Ich habe auch ehrlich eine Anfrage auf Instagram bekommen von einer Frau, ob ich nämlich nicht mal mit jemand, der Shibari macht, also dieses Anbinden, das ist ja diese Knotkunst, sagt dir der Name was?
Das ist was Japanisches, oder?
Genau, ja. Das ist halt diese Knotentechnik-Kunst, wo man jemanden wirklich so zusammenschnürt, dass die sich oder derjenige sich nicht mehr bewegen kann. Es kommt relativ oft vor, dass das Frauen mit sich machen lassen. Und dann hat sie eben ganz arg davon vorgeschwärmt und gesagt, oh ja, weil wenn man so eine harte Geschäftsfrau ist, die immer ihre Frau stehen muss, sich dann mal sich so zu ergeben und fallen zu lassen, fände sie toll. Und ich habe eben auch in dem Zusammenhang schon dieses Wort, ja, Traumaheilung gehört. Kannst du da was dazu sagen?
Ja, ich atme tief durch. Ja, also ich habe das auch natürlich schon gehört, auch von Klientenseite und viel darüber gesprochen und das auch auf eine fachliche Ebene ein bisschen erforscht, was hier vielleicht dahinter steht. Und es gibt natürlich auch darüber Theorien und es gibt vielleicht sogar, aber das kann ich nicht mit Gewissheit sagen, Forschung darüber, wie zum Beispiel BDSM, Felder mit Trauma verknüpft sind und vielleicht auch mit unverarbeiteten Traumatisierungen, also die der Lustgewinn durch Unterwerfung oder durch Gewaltausübung, also Gewalt ist natürlich in dem Kontext, da würden jetzt die Kenner der Szene mich wahrscheinlich dafür nicht schätzen, wenn ich das so formuliere, also die dominante Seite darüber Lust zu gewinnen oder von der unterwürfigen Seite, dass das schon für manche Menschen auf jeden Fall einen Bezug zu ihren frühen Prägungen und ihren Traumatisierungen haben kann. Also mir ist das Feld auch ansatzweise geläufig, auch da ich Klienten und Klientinnen begleiten durfte, die da sehr viele Erfahrungen gemacht haben. Und ich sag vorweg einmal etwas, was so ganz wichtig ist, wenn man von Traumaheilung oder Traumaintegration sprechen möchte. Wenn es um echte Traumatisierung geht, die zu Traumafolgen führt, was ich vorhin schon so krass gesagt habe, dass das eigentlich eine Diagnose ist. Und den Begriff können wir, wenn es gewünscht ist, auch nochmal vertiefen oder wir verweisen einfach auf ein paar Folgen von mir.
Gerne.
Was sehr wesentlich ist, um Trauma-Integration oder Traumaheilung zu unterstützen, ist, dass die Person, die das begleitet, darin fachlich wirklich gut geschult ist.
Ich recke die Hände zum Himmel.
Und es gibt meines Wissens nach keine Schulung in sexueller Aktivität gepaart mit Traumaheilung. Das ist Freestyle. Das kann sein, dass Menschen, die weitergebildet sind, das vielleicht kombinieren. Darüber ist mir nichts bekannt. Aber zur wissenschaftlich erforschten Traumatherapie gehört das nicht, dass man mit einer begleitenden Person sexuell konnotierte oder sexualisierte Szenen schafft oder in denen sexuelle Gefühle eine Rolle spielen, das gehört nicht in den therapeutischen Raum. Das gibt's da nicht. Einfach nur mal als Information, als Grundlage. Das ist wirklich dann ein Freestyle-Bereich. Das sind nicht geschützte Begriffe. Und da ist es wichtig, sehr, sehr, sehr auf sich aufzupassen. Das mal grundlegend vorweg.
So. Oh, danke, dass du das so klar und deutlich aussprichst. Mhm. Vielen, vielen Dank.
So, und der zweite Teil, der da ganz wichtig ist, den ich ganz wichtig finde, man kann sagen, ganz grundlegend, dass Traumafolgen sich grundlegend aus zwei Polen bestimmen oder daraus bestehen. Und diese zwei Pole, die finden oder haben ihren Ursprung in unserem Nervensystem. Mhm. Wenn jemand Trauma erfahren hat, egal ob einmalig durch eine einmalige Erfahrung oder durch prägende längerfristige Erfahrungen wie Kindheitserfahrungen oder Beziehungskontexte, diese Traumatisierung, die bedeutet im Empfinden und Erleben des Menschen einen chronischen Verlust an Sicherheit. Trauma ist immer mit einem Verlust an Sicherheit verbunden. Also wir erleben keine überflutenden Gefühle, keine Empfindungen von Ohnmacht oder Hilflosigkeit, wenn wir uns sicher fühlen. Das geht nicht zusammen. Also Verlust von Sicherheit ist Trauma bestimmend. In deinem Gesicht
ja, so kleine super Ahas. Spannend. Ja, genau. Aha. Jetzt wird alles klappen.
Ja. Und unser Nervensystem reagiert auf den Verlust von Sicherheit oder auf den Mangel von Sicherheit durch Alarmierung. Also Selbstschutzmechanismen werden aktiviert. Wir sind im Stress, wenn wir Sicherheit verlieren. Trauma ist eine Stresserfahrung, eine Hochstresserfahrung. Traumafolge-Symptome sind Stresssymptome. Traumafolgeerkrankungen sind Stressfolgeerkrankungen, Stressverarbeitungserkrankungen. Und unsere Stressreaktionen, die auf Hochstress stattfinden, spielen sich im Nervensystem auf einem Spektrum ab, was zwischen Übererregung und Untererregung sich befindet.
Wow.
Wieder ein kleines Aha.
Ja, volle Kanne. Volle Kanne.
Ja, das heißt, wenn wir einen Verlust an Sicherheit erleben, dann sind wir entweder high alert, also wir sind die ganze Zeit am Scannen, am Suchen nach Sicherheit, wir sind schreckhaft, übererregt, wir suchen nach Bindung wie verrückt, wir brauchen jemanden, um Sicherheit zu empfinden, wir können nicht alleine sein. Also da, ich mische jetzt vieles, aber um es ganz vereinfacht zu sagen, also wir sind entweder total gestresst, offensichtlich, oder wir rutschen auf dem Spektrum in die andere Richtung und befinden uns in der Untererregung, in Untererregungszuständen. Das sind energiearme Zustände, müde Zustände, depressive Zustände, sogenannte dissoziative Zustände. Wir sind abgekoppelt von der Welt, wir fühlen wenig, wir empfinden wenig, wir sind irgendwie außerhalb, wir sind in so einer Art Nebel und nicht beteiligt. Und das sind beides Stressreaktionen, die dazu dienen, uns zu schützen unter hohem Stress. Also entweder werden wir super krass aktiv und suchen nach Möglichkeiten, Lösungen, Sicherheit wiederherzustellen, oder wir sind wie ausgeschaltet, weil wir uns so der Situation unterlegen fühlen, dass das Nicht-Fühlen die sicherste Lösung ist.
Wow, das heißt, es ist also immer, also es geht um die gesunde Mitte sozusagen.
Ja, ein reguliertes Nervensystem befindet sich in dieser Mitte oder ist in der Lage, auf Stress so zu reagieren, dass man Energie mobilisiert, also Richtung hohe Erregung pendelt.
Ja.
Das braucht man auch beispielsweise für eine lebendige Sexualität, da muss Energie mobilisiert werden, aber es kippt nicht in die Dysregulation, also Angst, Übererregung, Stress, Kontrollverlust. Das ist da nicht drin, sondern in der Regulation sind wir in der Lage, sehr intensiv zu fühlen und auch Richtung andere Seite des Spektrums uns sehr, sehr tief zu entspannen, fallen lassen, loslassen und so weiter. Aber es ist in einem regulierten Rahmen.
Und nicht in einem Extrem, von einem Extrem sozusagen ins nächste. Ne?
Genau. Danke. Und jetzt stell dir mal vor, bildlich auch, was passiert denn in so einer Shibari-Binde, heißt so Shibari?
Ja, Shibari.
Also in so einer, zum Beispiel so einer Session, wo jemand extrem fixiert wird. Ich finde, es darf ruhig gehustet werden im Hintergrund. Also in so einer Session, wo jemand fixiert wird, wo er in eine körperliche Position gebracht wird, die zu 100% von dem anderen Menschen abhängt.
Ja. Das ist ja total Stress.
Das kann extremen Stress auslösen. Und wenn man entsprechende Erfahrungen vielleicht schon gemacht hat in seinem Leben, also nicht unbedingt festgebunden worden zu sein, aber eben jemand anderem zu unterliegen, dann kann es unter Umständen sein, dass man dann, wenn man in so eine Situation kommt, weil sie so stark ja in die Ohnmacht bringt, die ja auch als wir also wertfrei, die in eine ohnmächtige Position uns bringt, dann kann es sein, dass man auf dem Spektrum Richtung Untererregung rutscht. Also das Nervensystem entscheidet, die Situation ist so stressig und auf eine Art ausweglos, dass es am schlauesten ist, hier abzuschalten. Ja, atmen ist gut, genau. Ja. dann kann es sein, dass die Person total entspannt wirkt, dass sie in Trance ist sozusagen.
Aber in Wirklichkeit sich komplett ausgeschaltet hat.
Und darunter ist ein Riesenstress.
Das ist nämlich das, was, also wenn, das ist genau das, was es mit mir in, alleine in meiner Vorstellung macht. Mhm. Also wenn ich mir vorstelle, ich wäre festgebunden, ich kann mich nicht mehr bewegen, das ist natürlich ein süßer Gedanke von mir gewesen mit dem, was mache ich, wenn Ella raus muss, mhm, und so, aber in Wirklichkeit, jetzt wo du es erzählst, es macht mir jetzt schon Stress, mhm, wenn wir so drüber reden.
Ja.
So, ich kann mich nicht mehr bewegen oder da wird was mit mir gemacht, wo ich nicht selber entscheiden darf, ob das gut für mich ist oder nicht, weil ich ja genau diesen Punkt habe, der kam auch in den letzten Folgen immer mehr raus, mhm, dass ich definitiv eine Verbundenheit mit jemand spüren möchte, bevor, mhm, ich mich körperlich auf den einlassen kann,
yeah,
und nicht einfach irgendwo hin und ausgehen. Das hat man mal gemacht, One-Night-Stands, juhu, es war auch ganz nett, mhm, wirklich gebracht oder toll fand ich es, mhm, jetzt nicht. Es war jetzt aber nie so super schlimm für mich oder so, mhm, dass ich mich danach geekelt habe, Gott sei Dank. Also, mhm, so weit bin ich nie gegangen, aber ich brauche erstmal eine Verbundenheit und eben eine Sicherheit. Und deswegen habe ich mit solchen Augen dich gerade an. Das, mhm, macht total Sinn, weil das ist für mich eben Sexualität, dass ich weiß, ich kann mich hier fallen lassen, ich werde gehalten. Ich jetzt, ob das jetzt mit händisch gehalten ist, mhm, oder wirklich, mhm, mit dem Gefühl,
ja,
ich habe das volle Vertrauen aufgebaut. Und das, oh, das, weißt du was, Verena, das, dann, da bin ich ja gar nicht ungesund.
Überraschung. Ja. Ja. Guck mal, wie interessant, dass das jetzt so eine entlastende Information, ja, ist für dich. Bestimmt für viele andere auch. Also dieses, ist was mit mir nicht richtig, wenn ich das nicht anziehend oder interessant finde oder wenn es mich sogar irritiert oder irgendwie, ja, herausfordert. Nein. Also es ist wirklich, es ist so hilfreich, über das Nervensystem Bescheid zu wissen und über unsere Stressreaktionen und auch natürlich über unsere Biografie, weil, mhm, wir dann viel besser auf uns aufpassen können. Und ich weiß auch von meinen Klientinnen und Klienten, die mir darüber viel berichtet haben und mit denen ich da total glücklicherweise auch forschen durfte.
Ja.
Und bei mir sind halt traumatisierte Menschen in der Praxis, klar. Ja. Also es ist auch nicht ein ganz neutrales Forschen. Aber mir wurde auch da, also ich wurde informiert sozusagen, dass es in diesen Kontexten schon immer auch ganz prominent um Sicherheit geht. Es gibt immer irgendwelche Wörter, die man sagen kann, damit sofort was unterbrochen wird.
Safe Words oder so.
Safe Words oder so heißt es, genau. Es gibt ganz klare Vorgespräche und es wird erklärt und so weiter. Also wenn das anscheinend in einem guten Rahmen passiert. Also dass man schon so den Eindruck bekommt, das hat alles jetzt keinen missbräuchlichen Charakter. Also, mhm, es geht da nicht darum, dass derjenige, der das macht, letztlich sich am anderen bereichert durch eine Unterwerfung oder irgend sowas. Und sicher gibt es da ganz, ganz vieles, wovon ich gar keine Ahnung habe. Und trotzdem, und da ist die wichtige Frage für die Selbstreflexion, sich zu fragen, wenn ich zum Beispiel einen Wunsch nach Ekstase habe, ist das ein Wunsch, mehr mit mir in Kontakt zu kommen, mich tiefer kennenzulernen, oder ist es der Wunsch, weg von mir zu kommen?
Schon wieder, aha. Ja, total.
Und bei den Menschen, die viel Trauma im Gepäck haben, gibt's oft die Sehnsucht, sich nahe zu kommen. Und sie wählen aber Wege, die ganz viel mit Dissoziation, also weg von sich zu tun haben. Und das sind dann, und das ist auch interessant für die Selbstreflexion, auch wenn man solche Dinge vielleicht schon gemacht hat, die Frage, fühle ich mich danach verbundener mit mir und der Welt oder fühle ich mich irgendwie wie drüber? Also so erhaben, weg davon, so, weißt du?
Ja, super Erklärung. Mhm. Es hat es auch damit was zu tun, man versucht ja als Mensch oder ich sag jetzt mal, ich kenne das, ich habe bei dir im Podcast gehört, dieses Schlagwort reproduzieren, mhm, dass man Dinge reproduziert, mhm, und sich Sachen inszeniert, mhm, um wieder in diese Sicherheit zu kommen, die eigentlich keine ist, sondern weil wir das gewöhnt sind, eben genauso drauf zu reagieren. Hat das damit auch was zu tun?
Ja, damit kann es auch zu tun haben. Also gerade, das denke ich oft und wie gesagt, es gibt auch Forschung dazu und es gibt auch Meinung, viel Meinung dazu, aber bei meinen Klientinnen und Klienten, die ich kennengelernt habe, die im BDSM-Bereich unterwegs sind. Und das waren überwiegend diejenigen, die Subs sind, mhm, so heißt es, glaube ich.
Submassive, ja. Mhm. Also und unterwürfig.
Genau, unterwürfig, die also dominiert werden. Und das waren überwiegend auch Menschen, die wirklich viel Gewalt erlebt haben in ihrer Kindheit. Und die in dem bewussten Selbstwählen dieses Rahmens das Gefühl hatten, sie ermächtigen sich. Also indem ich wähle, mich zu unterwerfen, bringe ich Kontrolle in das Feld, in dem eigentlich ganz viel Trauma gebunden ist.
Ach du meine Güte.
Und das kann auch in einem, also bis zu einem gewissen Grad vielleicht wohltun oder funktionieren. Aber es ist dann immer auch die Frage, nährt es? Also hilft es zu heilen, hilft es zu integrieren oder ist es nur, in Anführungszeichen, eine Art Reinszenierung alter Szenen unter dem Deckmäntelchen der Selbstbestimmung? Und auch die Frage ist interessant zu erforschen, wieso koppel ich meine Sexualität an eine Erfahrung, die ich als hochstressreich aus der Kindheit kenne?
Ja.
Was sind da drin vielleicht für Versuche, was zu heilen? Und funktionieren sie? Das ist bestimmt individuell. Also bei den Menschen, die ich in der Praxis kennengelernt habe, war das nicht hilfreich.
Es ist echt, der Mensch ist so spannend an sich. Das ist unglaublich. Und je älter ich werde, umso klarer werden mir Dinge auch. Ich denke, dir geht das ganz genauso.
Total. Oder
allen Menschen da draußen. Wenn wir vor 30 Jahren über so ein Thema, da hätte ich dich angeguckt, so, hä, von was spricht die denn jetzt? Und mir ist total klar, was du jetzt gerade sagst.
Das ist, ja, es ist, wie du sagst, so individuell und der Mensch ist so spannend und deswegen geht's mir auch gar nicht darum, hier jetzt gerade sowas in irgendeiner Weise Bewertendes oder gar Entwertendes über diese potenziale Möglichkeiten und Szenen und Felder und Bereiche zu sagen, sondern es geht mir eher darum, Fragen in den Raum zu bringen und Hintergrundinformationen über unsere verletzliche und heilungssuchende Natur zu geben, damit man eben nicht sich weiter schädigt oder nicht die Prägungen im Nervensystem, die traumabedingt sind, noch weiter zu zementieren, was geschehen kann. Und dazu gehört auch dieses Thema Dopamin und also die Hormonthematik, die eine Rolle spielt, wenn wir beispielsweise, das ist auch vielleicht eine gute Hintergrundinformation, wenn wir in diesen untererregten Bereich kommen, der auf der biologischen Ebene als Stressantwort auch bis in die Ohnmacht führen kann, also den Todstellreflex beinhaltet, das totale Abschalten jeglicher autonomer und auch bewusster Bewegung, dann werden in diesem Zustand ganz andere Hormone ausgeschüttet, als wenn wir zum Beispiel reguliert sind oder wenn wir im Hochstress wach und mobilisiert sind. Und in diesem unteren Bereich wird viel Dopamin ausgeschüttet und es werden körpereigene Analgetika ausgeschüttet, also schmerzhemmende Hormone.
Wow.
Und das ist schon interessant im Bereich BDSM.
Ja, absolut.
Wenn man den Schmerz sucht, sozusagen. Und also es wäre, finde ich, total interessant, das auch mal wirklich wissenschaftlich zu beforschen.
Finde ich auch, ja.
Und über Speichelproben oder Ähnliches mal zu messen. Wie sind denn, in was für Zuständen befinden sich Menschen, wenn sie diese Praktiken anwenden? In welchen Zuständen befinden sie sich danach? Und auch die Tage danach. Was macht's denn mit dem Nervensystem und mit dem Körper? Ist es eine Art, im Grunde, Selbstmedikation? Also manipuliert man den Stoffwechsel in eine Richtung, dass man sich in einen gewissen Zustand bringt und dadurch in gewisse emotionale Bereiche bringt, weil es besser ist als das, was man sonst im Alltag spürt.
Ja, klar, der Alltag, das ist ja genau das, ist ja eine sehr seichtes Fahrwasser, ne? Und das Dopamin sorgt ja dafür, dass es sehr aufregend, sehr spannend.
Ja, oder endlich entspannt. Also man kann so mal forschen, so was, wenn ich mich hingezogen fühle zu diesen Praktiken oder wenn ich das Gefühl habe, ich brauche die, also wenn da auch so ein Gefühl von, ohne das geht's mir schlecht im Hintergrund schwingt, dann wäre es möglich, dass da was Symptomatisches mit dran geknüpft ist.
Lohnt sich hinzuschauen.
Unter Umständen ja.
Ich habe das neulich mal… Also jetzt völlig unsexueller Kontext, aber ich habe das eben neulich mal in einem anderen Interview gehört oder in einem Podcast, dass eine Frau so eine ganz spitzfindige These in den Raum gestellt hat, dass Leute zur Entspannung abends wirklich Horrorsachen oder Thriller oder Dramaserien angucken, um schlafen zu können.
Ja, das fällt in dieses Spektrum, absolut. Ja, ne? Ja, das hat mit unserem Nervensystemzustand zu tun und mit unseren Versuchen, das zu regulieren. Und da gibt's tatsächlich auch Forschung darüber, beziehungsweise es ist bekannt, auch im traumatherapeutischen Feld, dass Menschen, die viel Trauma erlebt haben, häufig sich ganz harte Sachen reinziehen, um sich zu beruhigen. was auch mit einer Art Externalisierung zu tun hat. Also wenn ich eine grundlegende Übererregung im Nervensystem habe, also eigentlich ständig ängstlich bin und damit durch mein Leben gehen muss, dann kann es total hilfreich sein, mir einen Film anzuschauen, in dem Leute gemetzelt werden oder Psychothriller noch, was ja fast noch krasser ist, wo eine ganz hohe Spannung erzeugt wird, weil ich meine eigene Spannung dorthin projizieren kann. Und wenn es dort vielleicht dann eine Art Entspannung gibt, dann findet die in mir auch auf einem gewissen Level statt.
Was sind wir komplex?
Und schlau.
Krass. Du hast vorhin gesagt, dass wir schon selbstheilende Wesen sind oder auf der Suche nach
Heilungssuche, so habe ich, glaube ich, gesagt.
Ja. Ist es so?
Ich empfinde das so. Das hat mich gestern auch der Matze gefragt, ob wir diese Reinszenierung machen, eigentlich um zu heilen. Und ich habe dann geantwortet, dass das eine Art Glaubensfrage ist. Also dass, wenn man rein nüchtern nervensystemtechnisch, neurobiologisch schaut, dann kann man das da nicht sehen sozusagen oder rückschließen, sondern da sieht man eher so die destruktiven Kreisläufe. Wir suchen wieder auf, was wir kennen, geraten dadurch wieder in Kontakt mit dem Stress und wieder in die Ohnmacht. Aber wir suchen sozusagen das Vertraute, weil wir uns darin auskennen, weil wir darauf Antworten haben, auch wenn die nicht gesund oder hilfreich sind. Und ich sehe aber aufgrund meiner Arbeit, aufgrund meiner 20-jährigen Arbeit in der Praxis und seit 15 Jahren auf Trauma spezialisiert, dass Menschen im Innern etwas haben, was sie in Richtung heilsam zieht.
Ach, da geht mir das Herz auf.
Ja, mir auch.
Das ist, für mich fühlt sich auch mein Leben so an. Mhm. Also ich habe durch meine Traumatisierung wirklich ganz oft in diesem Safe Space gedacht, habe ich mir wirklich eine Welt kreiert, inklusive Zwangsneurosen und alles muss ordentlich sein im Außen, 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 Außen. Ich war ja verheiratet, hatte dieses tolle Haus, Vlies, Estrich, Bulthauptküche, so den ganzen Schüssel und habe dann irgendwann mal gemerkt, oh Gott, so geht es nicht. Mhm. Haben wir auch vorhin kurz drüber geredet, weil du dann gemeint, ganz fasziniert gemeint hast, wie bist du da rausgekommen? Mhm. Und ich war dann an einem so tiefen Punkt in meiner eigenen, in meinem Selbstwert, in meinem Unglück oder unglücklich sein, dass ich gedacht habe, nein, auf gar keinen Fall möchte ich da sitzen bleiben. Das fühlt sich alles nicht richtig an und bin dann Stück für Stück rausgegangen. Mhm. Und ich spüre das auch in mir. Also ich gehe ja jetzt auch keine Beziehung ein. Also ich würde gerne, aber ich habe auch die letzte Beziehung gelassen, weil ich gemerkt habe, oh, wow, da sind aber wieder richtig schöne Schleifen, die ich fahre, die in Zusammenhang mit meiner Erziehung und meiner väterlichen Seite hängen und so weiter und so fort. Da habe ich auch schon mit meiner Coach Frau Almut drüber gesprochen. Um eben zu reproduzieren, ja, ich bin es nicht wert, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden und so diese ganzen, ich sage jetzt mal einfachen Dinge. Ich weiß nicht, also mir wurde nie tatsächlich Trauma attestiert, aber wenn ich so alle Sachen höre und wenn ich so meine ganzen Entwicklungen eben verfolge, dann möchte ich schon sagen, ja. Und ich bin jetzt wirklich dankbar um meine inneren Selbstheilungskräfte und Willen, um meinen inneren Selbstheilungswillen.
Oh ja.
Dass ich sage, okay, nein, ich brauche diesen Stress für mich nicht mehr. Ich brauche die Ruhe, die Geborgenheit, diese Sicherheit, dieses Wohlfühlgefühl auf einer Ebene. Und wenn das für mich nicht geboten wird, dann bleibe ich allein, also dann bleibe ich bei mir.
Ja,
und das
so gut.
Ist gesund,
so
oder?
So gut, ja, so gut. Also ich glaube, das hat auch was mit einer Art, das ist ein Wort, was jetzt nicht despektierlich gemeint ist, mit Reifung zu tun. Also das ist auch eine Eigenheit von Trauma oder Traumafolgen, dass es uns eben auch besonders, wenn es früh in unserem Leben passiert, in gewissen Entwicklungen hemmt.
Okay.
Weil wir kompensieren müssen. Also wir verlieren Sicherheit und Sicherheit ist eine Grundvoraussetzung dafür, beispielsweise Autonomie zu entwickeln. Ohne sichere Gebundenheit, ohne sicheren Hafen kann ich nicht raus in die Welt, ohne dass ich totalen Stress erlebe. Ich muss zurückkehren können in den sicheren Hafen, um dort zu regenerieren, zu integrieren, auszuruhen und dann wieder rauszustreben. Das ist auch pure Entwicklungspsychologie. Mhm. Und wenn wir früh im Leben Sicherheit verlieren, dann schlägt sich das oder wirkt sich das zum Beispiel auf unsere Autonomieentwicklung aus. Und dann werden wir entweder zu eher abhängigen Persönlichkeiten oder wir werden zu Persönlichkeiten mit einer Scheinautonomie. Also wir sind scheinbar selbstständig, scheinbar bedürfnislos, scheinbar nicht angewiesen auf andere. Und wenn man dann in so einer Lebensphase wie deiner jetzt beispielsweise so wirklich auf einem aufrichtigen Weg der Selbstbegegnung und Selbsterkenntnis und auch Selbstheilung ist, dann reift etwas nach, weil wir beginnen, Sicherheit zu kreieren, statt absolut noch weiter zu funktionieren.
Ja. Ja. Reifeprozess finde ich super.
Schön, oder?
Ja. Mhm. Weil manchmal, also ich werde ja jetzt 52 in ein paar Monaten, manchmal glaube ich mir das selber nicht.
Ja, ich glaub's dir auch nicht.
Und das nicht, also das Aussehen ist jetzt wirklich zweitrangig, sondern diese Lebendigkeit, die ich in mir habe und diese Leichtigkeit und diese Lebensenergie und Freude. Ich freue mich ja über Dinge wie so ein kleines Kind manchmal. Ich habe aber auch sehr viel innere Kindarbeit geleistet. Ganz, ganz, ganz viel. Das kann ich auch nur jedem wirklich ans Herz legen, da nochmal hinzugucken, weil ist es denn so, und das möchte ich so zum Ende des Gesprächs dich fragen, also Traumatas entstehen meistens in der Kindheit, ne? Weil es wird oft, ja, ich habe das auch schon so gehört, weil nicht jeder Mensch, mit dem ich in Kontakt trete, hat was schon mal mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun gehabt und dann kommt, also auf Bayerisch, ich sag's immer dann gerne im Dialekt, oh ja, jetzt hebt man alle ein Kindheitstrauma oder was.
Ja.
Aber okay. Es ist tatsächlich, oder?
Ja, also es gibt verschiedene Arten von Trauma, auch ganz nüchtern definitionsgemäß. Und es gibt zum Beispiel, also um das ganz einfach zu klären, es gibt das Monotrauma. Das ist eine einmalige Traumatisierung, wie beispielsweise ein Autounfall oder ein Erdbeben mitzuerleben oder einen Überfall zu erleben. Und es gibt sogenannte sequentielle Traumatisierung. Es gibt noch andere Klassifizierungen, die lasse ich jetzt mal raus, kann man in meinem Buch lesen. Und die sequentiellen Traumatisierungen sind die, die über eine längere Zeit geschehen und die auch teilweise nicht ständig mit Extremstresserfahrungen, also augenscheinlichen Extremstresserfahrungen zu tun haben müssen, wie verprügelt oder eingesperrt werden, sondern auch mit Missachtung von Bedürfnissen, mit abgewertet werden, bewertet werden, verurteilt werden und so weiter zu tun haben können. Und die sequentiellen Traumatisierungen finden häufig auch in der Kindheit statt. Also ich habe ganz oft heute über Sicherheit gesprochen. Ein Mangel an Sicherheit entsteht durch einen Mangel an Zuwendung, durch einen Mangel an Gesehenwerden, das hast du vorhin so schön gesagt, durch einen Mangel an Geborgenheit und ja, durch einen Mangel an auch Liebe oder bedingungslosem Angenommensein. Und das heißt, wenn ich von mir sagen kann, wenn ich ehrlich und sachte und behutsam hinschaue, dass ich in meiner Kindheit einen Mangel an Sicherheit erfahren habe, dann erfüllt das unter Umständen die Kriterien für ein Kindheitstrauma. Und auch wenn das einmalig war oder sequenziell, das ist egal, also eine Trennung beispielsweise von Elternteilen kann traumatisch wirken, der Verlust durch den Tod natürlich sowieso, aber auch sowas wie Schulwechsel, Umzüge, der Verlust von einer sozialen Sicherheit im Umfeld, all das kann traumatisch wirken. Und das kann man vielleicht mal so mitgeben als kleine Leitplanke, um sich zu orientieren.
Weil ich habe das echt schon ein paar Mal gehört, ah ja, jetzt, das sind doch olle Kamellen, bist du da noch nicht rausgewachsen und wird nicht hingeguckt oder nicht drüber geredet und dann so, naja, so schlimm war das jetzt auch nicht.
Die Bagatellisierung ist eine gute Kompensationsstrategie.
Ja, ne? Ah, Kompensationsstrategie.
War ja nicht so schlimm.
Ah ja, genau. Also das wirklich habe ich schon echt ein paar Mal gehört, bist du noch nicht drüber hinweg.
Ja, krass. Ja, das ist ein Mangel an Wissen, der zu solchen Aussagen führt. Das ist vielleicht gar nicht bös gemeint oder gar nicht irgendwie bewertend, sondern vielleicht auch mit einem eigenen kleinen Bagatellisierungsthema am Start. So, ja. Aber es ist, man kann dann schon ein bisschen die Nachtigall trapsen hören, zumindest mal mutmaßen. Man muss es nicht persönlich nehmen, wenn man sowas gesagt bekommt. Maike, aber ich habe noch eine ganz wichtige Frage, bevor du jetzt hier so Schlussworte so findest.
Okay.
Was ist eine Bulltop-Küche?
Eine Bulltop? Machen wir ein bisschen Werbung. Bulltop.
Bulltop? Bullenkopf oder so. Ich habe jetzt echt überlegt, was ist ein Bulltop? Also Fließestrich konnte ich mir irgendwie vorstellen.
Ist das geil? Ich sage das immer so, als wäre das das Selbstverständlichste.
Ja, aber ich weiß nicht.
Es ist ein Firmenname.
Ach so. Oh, dann ist es echt Werbung.
Ja, das ist wirklich Werbung. Macht aber
vielleicht
nichts, weil
die
Dinger
mal taggen hier.
Sind so sündhaft teuer. Also für jeden, der das kennt, das ist halt so ein Image, so eine Image-Küche. Also man kann so abwertend sagen, ja, du hast deine IKEA-Küche. Und da, wo ich herkomme, war das Begriff Bulthauptküche. Also es ist ein Firmenname und das sind diese ganz schlichten, weißen, mit
Minimalistisch,
genau, ohne Griffe, mit den ersten Soft-Close, die es gab, Kücheninsel mit so eingelassen und so Dunstabzugshaube, die so automatisch rausfährt und so Firlefanz.
Verstehe.
Geil!
Danke.
Oh Gott, wie lieb ich dich! Noch mehr, Verena, dass du nicht weißt, was das, ist.
Ich habe das gelernt in meiner therapeutischen Arbeit, dass ich schon also nachfragen muss, damit ich verstehe, was mein Gegenüber sagt.
Das geht mir normalerweise so, ja. Mache ich ja immer so in den Folgen.
Ja, geil. Genau. Und ich wusste jetzt zwar, dass das nicht unbedingt relevant fürs Thema ist, aber ich dachte mir, bevor vielleicht noch andere Leute sich fragen, was hat sie da gesagt, frage ich mal nach.
Ja, das ist halt so eine richtig schön clean weiße Küche. Da habe ich auch noch meine Zwangsneurose ordentlich dran ausleben, ja, das können, gut. Damit das alles schön aufgeräumt und weiß ist, weil wenn die vollgestellt ist, sieht die halt kacke aus. So, du sitzt ja jetzt hier in meiner Küche.
So schön.
Das ist genau das Gegenteil.
So schön.
Das ist ein alter reingezimmerter Tisch, der biegt sich schon. Also da, wenn man was draufstellt, kullert es auch in die eine oder andere Richtung. Das war schon hier drin. Und es ist natürlich jetzt auch von einem Extrem ins andere. Mhm. Könnte man auch mutmaßen, ne? Aber mir ist, also da, ich sage jetzt wirklich, in meinem früheren Leben habe ich Wert auf Äußerlichkeiten gelegt und auf Dinge, die meinen Wert darstellen. Mhm. Ja, also auf ein schickes Auto, auf schicke Kleidung, auch auf, einfach Wert. Oder habe auch bei den Leuten so drauf geguckt. Ja, das ist so dieser Münchner Schmäh, hast du was, bist du was. Mhm. Und ich habe das hier in den letzten 5 Jahren in Berlin so toll gelernt, dass das einen Scheißdreck interessiert. Ob da mir jemand gegenübersteht, der ein T-Shirt anhat, was er vor einer Woche auf der Straße aufgesammelt hat und es einfach geil findet für sich, nicht einkaufen oder shoppen zu gehen, sondern dieses T-Shirt einmal durchwaschen und dann ist es genauso gut wie ein Polo Ralph Lauren Shirtchen für unfassbar viel Geld. Also das ist ja auch so ein Prestige-Gedöns-Scheißdreck und damit kommen wir eigentlich wieder zu dem Anfang von dieser Folge, dass es total egal war, als wir beide uns kennengelernt hätten. Weil ich sag's dir ehrlich, Verena, und da schäme ich mich jetzt fast ein bisschen dafür, aber wäre ich noch die Maike aus München, das macht jetzt echt emotional was, aber das ist wie so eine Beichte. Ja. Wäre ich noch die Maike aus München vor 10 Jahren gewesen, weiß ich nicht, ob wir an diesem Podcast-Abend miteinander gesprochen hätten. Sondern weil ich mich vielleicht nicht getraut hätte, weil ich dich als ganz anders eingeschätzt hätte und mir ein Urteil erlaubt hätte, was völlig uncool gewesen wäre. Deswegen, hey,
wie
geil.
Schön.
Geil, dass wir dieses Gespräch jetzt so führen, dass das Ende hat und scheiß auf die Bulthauptküche.
Was auch immer sie genau ist.
Genau. Weil Verena König saß heute in meiner Küche. Das ist ein Ritterschlag, Leute.
Oh,
Folge 44. Heul ich auch noch am Schluss, finde ich genau richtig. Ich möchte noch mal ganz kurz sagen, aktuelles Buch von Verena König heißt Trauma und Beziehungen. Zieht's euch rein, weil es ist es wert. Es ist es wert, in die Veränderung und in die Heilung zu gehen. Ich weiß, wovon ich spreche. Danke, dass du da warst.
Danke dir, Maike, so süß. Oh, Maike ist so ein Schatz, echt. Ich bin so froh, dass wir auf dieser komischen Veranstaltung waren.
Ja, aber wirklich.
Ich danke dir von Herzen für die schöne Zeit mit dir.
Danke dir.
Jetzt gehen wir was essen.
Jetzt gehen wir Mittagessen. Weil wir haben die Folge angefangen. Um 11.11 Uhr habe ich die Kopfhörer hier reingesteckt. Wenn ihr Bock weiter habt auf diesen Podcast, dass ich weitermache, tue ich sowieso. Ich habe ja gesagt 100 Folgen und ich halte mich an Dinge, an Versprechungen, die ich mache.
Bitte nicht aufhören.
Danke. Wenn ihr Lust habt, mich zu unterstützen, drückt auf die Sterne, auf die Glocke, habe ich jetzt neulich irgendwo gehört. Viele sprechen so einen echt professionellen Jingle danach ein. Vielleicht mache ich das jetzt auch mal für meine Folgen, dass ich am Schluss was ablese. Und wenn ihr noch weitere Informationen von mir braucht, dann guckt auf meinem Instagram-Account Miss Maike Schumacher. Alle Infos zu meiner Tanz-Dich-Glücklich-Session-Geschichte findet ihr auf www.maike-schumacher.de und ansonsten
kauft einfach ein Ticket.
Holt euch ein Tanzticket, verdammt!
Passt gut auf euch auf.
Danke, Verena.
Tschüss.
Tschüss.
Life Crisis. Life Crisis.